MenaWatch, der unabhängige Nahost-Think-Tank.
Willkommen bei MenaTalk. Mein Name ist Yasmin Arimi. Ich bin Journalistin bei MenaWatch und heute wird uns Ariel Whitman begleiten, eine Journalistin und Hostin des Western Spirit Podcasts. Heute sprechen wir ausführlich über die bevorstehende Wahl in Israel. Alles, was Sie wissen müssen. Was sind die Hauptthemen der Kampagne? Was steht auf dem Spiel? Was genau beobachten? Willkommen, Ariel. Danke fürs Kommen.
Gern geschehen, Yasmin.
Wie würdest du die politische Stimmung in Israel im Moment beschreiben?
Ich würde sagen, dass wir uns in einer höchst eigenartigen Situation befinden, in der beide Seiten, sei es der Block, der Netanyahu stützt, oder der Block, der ihn zu stürzen versucht, die Ergebnisse mit großer Nervosität erwarten. Auch wenn die Mehrheit der Umfragen darauf hindeutet, dass der Oppositionsblock mehr Parlamentssitze gewinnen wird, ist dies aufgrund der spezifischen Struktur des Systems hier nicht automatisch eine Garantie dafür, dass sie tatsächlich in der Lage sein werden, eine Regierungskoalition zu bilden. Obwohl es zum Beispiel gestern eine Umfrage auf Kanal 13 gab, einem der meistgesehenen Fernsehsender Israels, die zeigte, dass Gadi Eisenkot, einer der Hauptkonkurrenten, anscheinend 6 Stimmen bekam. Sein Block erhält 60 Sitze, die arabischen Parteien 10 weitere. 60 reichen nicht für eine Koalition. Es braucht 60 plus 1. Das heißt, es sei denn, er schafft es, die Araber zu überzeugen, das Plenum während der Abstimmung zu verlassen. Das ist schon früher vorgekommen. Er könnte sagen, ich gebe euch Geld für eure Projekte. Geht einfach, trinkt Kaffee. Das ist theoretisch möglich, aber keine Garantie. Und sie können ihn, wissen Sie, um mehr drängen. Und in dieser Position will er nicht sein. Obwohl er also ein klares Mandat gewinnt, wie man es vielleicht nennen könnte, bekommt er die meisten Stimmen. Es scheint, als würde er auf dem Boden tatsächlich viel populäre Unterstützung erhalten. Sie sind sehr nervös, diese 60, diese 58, diese 59 nicht zu überschreiten. Wir können erörtern, warum die arabischen Parteien für beide Seiten als Tabu gelten. Aber so ist die Lage. Beide Seiten sind besorgt. Netanyahu würde es lieben. Er weiß wahrscheinlich, dass er keine Mehrheit bekommen wird. Und deshalb versucht er, es so einzurichten, dass bei der nächsten Wahl niemand eine klare Mehrheit bekommt und er einfach auf die nächste Wahl danach warten kann. Und das ist ja in der Vergangenheit passiert. Es gab 4. 3 Wahlen, bei denen kein Block eine Koalition bilden konnte. Jedes Mal hatten wir dann 2 Monate später eine neue Wahl und dann wieder 2 Monate später noch eine und dann noch eine. Und das war furchtbar, obwohl ich Wählen liebe. Es hat Spaß gemacht. Wir nahmen die Kinder zum Wählen mit. Es war sehr lehrreich und da es ein Urlaubstag war, war das Leben super. Bezahlter Urlaub ist immer gut. Aber die Polarisierung, die es hier verursacht hat, die... Man musste es immer wieder ertragen, wie sich Leute hassten, stritten, verteufelten und sich buchstäblich auf offener Straße beschimpften. Und manchmal, zum Glück nicht oft, gab es sogar Gewalt. Man würde eigentlich denken, es gäbe mehr. Aber nein, besonders bei dem Ausmaß an Hass, das hier rhetorisch verbreitet wird. Doch es ist ungesund für eine Gesellschaft, dies immer wieder zu erleben. Wir sind an einem Punkt, wo beide Seiten sehr besorgt sind. In den Umfragen gibt es derzeit kein klares Mandat für beide Seiten, eine Koalition zu bilden. Wir sind also mit vielen Unwägbarkeiten konfrontiert. Es kann in beide Richtungen gehen. Es ist so knapp, dass, wenn der Anti-Netanyahu-Block 1 bis 2 Sitze mehr holt, ohne die arabischen Parteien, ist Netanyahu weg. Doch bei 2 Sitzen weniger bleibt Netanyahu noch 6 Monate oder ein Jahr, solange er es schafft. Wir müssen auch erwähnen, dass wir gerade die Vorwahlsysteme der Parteien durchlaufen. Jene, die Vorwahlen abhalten, um ihre Kandidatenlisten festzulegen. Im Likud wird es einen Todeskampf geben, denn der Likud hat jetzt etwa 28 Sitze im aktuellen Parlament. Laut Umfragen holt er bei den nächsten Wahlen höchstens 22, 23, vielleicht 24 Sitze. Netanyahu hat innerhalb der Partei 8 Sitze durchgebracht, in der innerhalb der ersten 30 Plätze, wo er die Kandidaten persönlich auswählen kann, wie er möchte. Das bedeutet, dass sie nicht einmal bei den Vorwahlen antreten müssen, um Stimmen zu bekommen. Er wird sie einfach einschleusen. Stellt euch vor, es sind jetzt etwa 29 Mitglieder. Ich glaube, es sind 28 oder 29 Abgeordnete im Likud. Und dann haben wir das norwegische Gesetz, das besagt, dass wenn jemand Minister wird, er zurücktreten kann und die nächste Person auf der Likud-Liste Abgeordneter wird. Und so haben wir ungefähr 10 norwegische Abgeordnete. Somit befinden sich derzeit insgesamt etwa 38 Personen in maßgeblichen politischen Machtpositionen. Und von diesen werden lediglich ungefähr 14 bei den kommenden Wahlen ihre Ämter wieder bekleiden können. Es gibt also viele Leute, die keinen Job mehr haben werden, die bei den nächsten Wahlen nicht mehr im Likud arbeiten werden. Ich bekomme Anrufe, obwohl ich kein Likud-Mitglied bin. Ich weiß nicht, warum die das denken. Ich habe in den letzten 2-3 Tagen täglich 20, 30 Anrufe von Mitgliedern bekommen, die um ihr politisches Überleben kämpfen. Das haben wir also, glaube ich, nächste Woche. Und letzte Woche hatten wir die Vorwahlen bei der linksgerichteten Demokratischen Partei. Das ist sozusagen die radikalere Linke. Und dann hatten wir auch bei der zionistisch-religiösen Partei ihre Vorwahlen, bei denen im Grunde genau dieselben Abgeordneten gewählt wurden, die sie jetzt im Parlament haben. Wir gehen also die Listen durch, die sie im nächsten Monat aufstellen müssen. Sobald das geschieht, werden wir sehen. Ich muss noch etwas Interessantes anmerken. Wir sprachen über 2 Blöcke, ja? Aber es gibt einen erheblichen Teil der Wählerschaft, der diese Entwicklung überhaupt nicht begrüßen und so nicht haben möchte. Sie wollen nicht. Der Block gegen Netanyahu würde sagen, fragt man zum Beispiel Eisenkot, Lapid oder Bennett. Angenommen, niemand hat eine klare Mehrheit. Koalieren Sie mit Likud. Sie sagen nein. Netanyahu wollen wir auf keinen Fall. Geht er, reden wir mit dem Likud. Doch er bleibt, also lehnen sie eine Koalition ab. Aber es gibt laut Umfragen ungefähr 10 Sitze, deren Wähler sagen, wir wollen keine Partei, die Netanyahu boykottiert. Und wir wollen auch Netanyahus Block nicht, der die andere Seite boykottiert. Wir wollen also Menschen in der Mitte, die fähig sind, Brücken zu bauen und die Menschen zusammenzubringen. Auch damit die Radikalen, die jetzt in der Regierung sind, rausfliegen. Sie wollen wir loswerden. Sie loszuwerden ist, dass wir an ihrer Stelle kommen. Es gibt kleine Parteien in der Mitte. Keine von ihnen schafft es tatsächlich in den Umfragen über die Hürde. Doch wenn man all die kleinen Parteien zusammenrechnet, dann kommen sie auf 6, 7, 8, 9, manchmal sogar 10 Sitze in den Umfragen. Ich gehe also davon aus, dass je näher der Zeitpunkt rückt, an dem die Kandidaten der Knesset vorgeschlagen werden müssen, sich viele dieser kleineren Parteien zu 1 bis 2 Parteien zusammenschließen werden, da sie erkennen werden, dass sie allein keine Chance haben. Und das könnte die Dynamik der weiteren Entwicklung tatsächlich verändern. Also alles in allem will ich damit sagen, alles ist im Fluss. Niemand weiß genau, wohin die Reise geht. Und beide Seiten sind sehr wütend und verängstigt, wenn das Sinn ergibt.
Der Wahltermin ist festgelegt und...
Ja, 22.
Aus Ihrer Erfahrung, ja. Aus Ihrer Erfahrung heraus, ab welchem Zeitpunkt lässt sich erkennen, wohin sich die Wahl entwickelt? Ist es tatsächlich erst im allerletzten Moment oder können wir schon Anfang September eine klare Vorstellung davon bekommen, wie die endgültige Entscheidung ausfallen wird?
Das ist eine gute Frage, denn wenn ich historisch zurückblicke, erinnere ich mich an eine Wahl im Jahr 2015. Die Umfragen sagten bis ganz zum Schluss voraus, dass Netanyahu verlieren würde. Öffentliche Umfragen sind in Israel nicht erlaubt. Man darf etwa 1,5 Wochen vor dem Wahltermin keine Umfragen veröffentlichen. Es ist das Gesetz, um Wähler durch Umfragen nicht zu beeinflussen. Doch bis zur letzten Umfrage, 1,5 Wochen vor der Wahl, deuteten die Umfragen darauf hin, dass Netanyahu ziemlich deutlich verlieren würde. Der Block der Arbeitspartei würde ihn schlagen. Es wäre ein großer, naja, vielleicht kein vollständiger Erdrutsch, aber Netanyahu würde zumindest gedemütigt und endlich aus dem Amt entfernt werden. Das war vor 11 Jahren und wir alle wissen, dass er nicht verloren hat. Und daher ist es tatsächlich ziemlich schwer zu sagen. Ich denke, sobald die Listen vorgeschlagen sind und die Menschen wirklich erfassen können, wer tatsächlich kandidiert, welche Parteien sozusagen im Rennen sind, werden wir die Richtung erkennen, in die sich die Dinge entwickeln. Es hängt auch stark von der Wahlbeteiligung ab, denn wir haben über die Jahre gesehen, dass zum Beispiel in vielen der Gebiete, die gegen Netanyahu sind, insbesondere in den Städten, die Wahlbeteiligung tendenziell etwas höher ausfällt. Netanyahu wird also alles in seiner Macht Stehende tun, um die Menschen aus den, wie wir in Israel sagen würden, Peripheriegebieten zur Wahl zu bewegen. Zum Beispiel viele der südlichen Gebiete in der Nähe des Gaza-Umfelds. Nicht die Kibbuzim direkt an der Grenze zu Gaza, sondern Städte wie Sderot, Kiryat Gat, Ufakim, Beersheva. Das sind Orte, an denen die Leute tendenziell für den Likud oder die Parteien stimmen, die Satelliten des Likud sind. Aber die Wahlbeteiligung ist normalerweise niedrig. Andererseits darf ein Großteil der Wählerschaft in Israel nicht per Briefwahl abstimmen, so wie in vielen Ländern, etwa in Amerika, wo ich aufwuchs. Man darf nicht vor dem Wahltermin wählen. Man muss am Wahltag persönlich zum Wahllokal gehen und wählen. Und viele Leute, die eher gegen Netanyahu sind, gehören zur mittleren oder oberen Mittelschicht und sind an diesem Tag vielleicht nicht im Land. Es gibt also zahlreiche Menschen, die Flugzeuge, genauer gesagt Charterflüge, organisieren, um eigens aus dem Ausland anzureisen und an der Wahl teilzunehmen, um ihre Stimme abzugeben. Es gibt zum Beispiel, ich weiß nicht, wie das legal ist, aber Universitäten organisieren Konferenzen für den Wahltag oder die Woche davor. Und sie bezahlen Leute dafür, zu den Konferenzen zu kommen und sagen dann, wir bezahlen euch für die Konferenz, um zu sprechen, zuzusehen, was auch immer, für euren Flug. Aber ihr seid ja auch während der Wahl hier, also geht wählen. Wir haben es also mit all diesen Machenschaften und interessanten Entwicklungen zu tun, die darauf abzielen, die Wahlbeteiligung in beiden Blöcken zu steigern. Wir müssen uns auch erinnern, dass seit der letzten Wahl, nicht seit dem 7. Oktober, sondern seit der letzten Wahl vor 4 Jahren, etwa 70.000 bis 100.000 neue Wähler dazugekommen sind, also junge Menschen, die damals noch nicht wahlberechtigt waren. Für Israel, ein kleines Land, ist das viel, vielleicht mehr. Ich muss das nachprüfen. Aber das sind viele Leute. Genug für ein paar Sitze in der Knesset, die wählen können. Und diese Leute. Es ist aufschlussreich, die Demografie zu erfassen, denn es werden viele neue ultraorthodoxe Wähler hinzukommen, die automatisch Netanyahus Block wählen. Und beim Rest gibt es verschiedene Umfragen, um zu verstehen, wer sie sind und wohin sie tendieren. Das sind also alles. Die Frage ist auch die Wahlbeteiligung, aber auch, was genau die Themen im nächsten Monat sein werden. Denn das ist ein wirklich verrücktes Land. Die Dinge ändern sich rasend schnell. Ich meine, noch vor 5, ja 1 Woche schien es so, als wären Netanyahu und Trump zerstritten. Nun, das Iran-Abkommen wurde von der US-Regierung und dem Staat Israel abgelehnt. Trump hatte schlecht über Netanyahu gesprochen und gemeint, man müsse ihn zügeln. Er würde Netanyahu sagen, was dieser zu tun habe, und Netanyahu würde ihn gehorchen. Und das zeigte sich sofort in den Umfragen. Es gab einen spürbaren Einbruch für Netanyahu. Und, apropos, auch einen beachtlichen Rückgang für Trump in den israelischen Umfragen. Etwa 80% der israelischen Juden hassten Trump plötzlich. Und das ist schlecht für Netanyahu. Denn eines seiner Wahlkampfthemen ist zu betonen, ich bin zwar vielleicht, ihr mögt mich vielleicht nicht mögen, doch ich bin Trumps Freund, wir brauchen ihn. Trump entgegnet dann, nein, er ist nicht mein Freund. Er ist nicht mein Freund, ich sage ihm, was er zu tun hat. Hier hat er nichts zu melden. Das schadete Netanyahus Kampagne. Jetzt könnte sich das Blatt wieder wenden. Ja, wir nehmen das hier am 30. Juli auf und erst gestern war Netanyahu im Weißen Haus, wo sie sich lächelnd für gemeinsame Fotos präsentierten. Das Ganze könnte sich also tatsächlich in eine andere Richtung entwickeln. Ich weiß nicht. Auch der Waffenstillstand mit dem Iran ist hier sehr unbeliebt. Und vielleicht beginnt der Krieg neu. Netanyahu könnte dann sagen, ich bin der Kriegspräsident, der Premierminister, der euch führen kann. All das hat sich in den letzten Jahren so schnell geändert. Schwer zu sagen, aber ja, ich denke es ist. Sobald die Listen bekannt sind und wir genau wissen, wer kandidiert, können wir meiner Meinung nach fundiert einschätzen, wie die Blöcke im Großen und Ganzen aussehen, wie viele Mitglieder dabei sein werden und wie viele Parteien es nicht schaffen, sich zu verpflichten, eine der beiden Seiten zu boykottieren. Das ist wichtig. Und wird es auch wahltechnisch wirklich schaden, wenn eine der großen Parteien des Anti-Netanyahu-Blocks tatsächlich sagen wird, ja, wir sind damit einverstanden, beispielsweise mit einer der arabischen Parteien zusammenzuarbeiten, zu sitzen, sofern diese zustimmen, Israel als jüdischen Staat anzuerkennen? Das ist etwas, bei dem Sie sich wirklich sehr vorsichtig verhalten und sich herantasten müssen. Und es wäre in der Tat eine hochinteressante Dynamik zu beobachten, welche Auswirkungen das auf die Umfragewerte hätte. Denn die aktuellen Umfragen im linken Spektrum deuten darauf hin, dass die Menschen Netanyahu derart ablehnen, dass sie eher bereit wären, mit arabischen Parteien zusammenzuarbeiten, als mit den Ultraorthodoxen. Rechts würden sie mit Ultraorthodoxen, nicht aber mit Arabern koalieren. Die Frage ist also, wie viele Wähler der Basis abspringen würden, wie viele so viel Angst vor einer Koalition mit den arabischen Parteien hätten, dass sie zum anderen Block wechseln würden. Das ist eine offene Frage, die wir noch abwarten müssen.
Sie haben also schon erklärt, dass die israelische Politik nicht so binär ist, auch im Vergleich zu Österreich oder Deutschland, wo es wegen der Dynamik meist wirklich binär und nicht so simpel ist.
Richtig. Kurz zur Binärlogik. Es ist in den letzten 10 Jahren sehr binär geworden, eben wegen der Personalisierung der Politik um Netanyahu herum. Also im Grunde, wenn man fragt, was der Unterschied zwischen Naftali Bennett ist, einer der Hauptparteien, die gegen Netanyahu antreten, und der übrigens der vorherige Premierminister der letzten Regierung war, nicht dieser für 8 Monate, und er. Was unterscheidet die Politik der beiden, ihn und Netanyahu? Realistisch gesehen, außer beim Thema der Ultraorthodoxen, worüber wir vielleicht sprechen, wenn Sie mich danach fragen, aber in Bezug auf Sicherheit, Steuern, in Bezug auf, wissen Sie, alles, was wir traditionell als Rechts-Links-Thema bezeichnen würden, gibt es ideologisch wirklich keinen Unterschied. Ich meine, ich denke, was Professionalität und die tatsächliche Umsetzung von Politik angeht, war Bennett in seiner kurzen Amtszeit wirklich gut. Netanyahu war in der Vergangenheit in anderen Angelegenheiten durchaus gut. Mein Standpunkt ist jedoch, dass Benjamin Netanyahu zum zentralen Streitpunkt der israelischen Politik geworden ist. Und seine Anhänger lieben ihn beinahe bis zum Äußersten. Ich erinnere mich an Trumps Worte, auf der Fifth Avenue jemanden erschießen und seine Anhänger würden ihn trotzdem unterstützen. Netanyahu ist da in vielerlei Hinsicht derselbe. Ich urteile nicht mal. Ich sage nur, er hat eine sehr feste Unterstützerbasis, die über Feuer und Glasscherben kriechen würde, um für ihn zu stimmen. Und die andere Seite hat Netanyahu wahrhaftig zu einem Dämon gemacht. Ja, einige nennen ihn buchstäblich den Dämon, den Teufel. Und das ist inzwischen fast schon ein geflügeltes Wort. Sie werden über Glasscherben und Feuer kriechen, wie ich sagte, nur um gegen Netanyahu zu stimmen. Und die Parteien werden sagen, wir koalieren nicht mit Netanyahu. Sie sagen nicht, wir koalieren nicht mit, ich weiß nicht, vielen anderen Politikern der Rechten. Sie sagen, wir werden nicht mit Netanyahu koalieren. Warum das so ist, können wir erörtern. Doch im letzten Jahrzehnt hat sich dies entwickelt. Es hat auch die von Netanyahu gebildeten Regierungen sehr rechtsgerichtet werden lassen, da die Linke zum Beispiel als Netanyahu 2008-2009 die Regierung bildete. Die ersten Parteien, die er in seine Koalition aufnahm, waren Linke und Mitte-Links-Parteien, die er ganz bewusst auswählte. Danach war Ehud Barak von der Linken Teil seiner Regierung. Er machte ihn zum Verteidigungsminister. Es geht um Sicherheit in den Siedlungen Judäa und Samaria. Er machte den Vorsitzenden der Arbeitspartei zum Chef des Verteidigungsministeriums. Netanyahu unterstützte 2009 in seiner Bar-Ilan-Rede eine Zwei-Staaten-Lösung. Das war ihm möglich, da seine Koalitionen nicht ausschließlich rechts ausgerichtet waren. Einer der Hauptgründe, warum die Koalitionen jetzt ausschließlich rechts sind, ist, dass die Linke sich weigert, Teil davon zu sein. Man könnte meinen, er verlässt die Politik, falls dies seine einzige Option ist. Doch er will an der Macht bleiben. Und wenn ja, dann sind dies seine einzigen Optionen. Es wurde also binär, aber nicht ideologisch. Es ist auf persönlicher Ebene binär geworden, was es den radikaleren Randgruppen ermöglicht, dies auszunutzen. In diesem Sinne ist das eine interessante Dynamik.
Das bringt mich zur nächsten Frage. Denn die westlichen Medien konzentrieren sich wirklich auf Netanyahu, ja oder nein?
Das ist das Hauptthema. Ich, was das betrifft. Ich halte das für einen sehr traurigen Zustand der Dinge. Denn Israel steht derzeit tatsächlich vor einer Reihe von Krisen und Problemen, die ich beinahe als existenziell bezeichnen würde. Wir können gleich darauf eingehen, was das genau ist. Aber anstatt nur darüber zu reden, dreht sich plötzlich alles nur noch um Netanyahu. Und so ist das fast schon. Er nutzt es zu seinem Vorteil bei seiner Basis, denn er vermittelt seiner Anhängerschaft die Botschaft, die Linke will mich stürzen, weil die Linke euch hasst. Dies ist eine Art Stammesdenken, denn er sagt ihnen im Grunde, ich bin hier, um euch zu verteidigen. Trump äußert sich ebenfalls oft in dieser Weise. Und in gewisser Weise stimmt das. Die Linke in Israel mag die neue, man könnte sie vielleicht die neue Elite nennen, die neuen aufsteigenden Demografien hier, die tendenziell religiöser, traditioneller, eher sephardisch in ihrer ethnischen Zusammensetzung sind. Also nicht aus arabischen und nordafrikanischen Ländern stammen und nicht europäischer Abstammung sind. Also sind sie eher, was wir vielleicht ethnische Vielfalt nennen, also Menschen, die nicht weiß sind. Aber selbst die weißen Menschen tendieren dazu, noch religiöser zu sein, als es in dem anderen Block der Fall ist. Und ich glaube, das gefällt den Leuten nicht. Aber sie mögen auch seine Politik nicht. Sie mögen nicht, wie er sich gibt und so weiter. Aber er kann das nutzen, um zu sagen, ich bin euer Stellvertreter. Und dann muss er auf seiner Seite gar nicht wirklich über Politik sprechen. Und auch auf der anderen Seite sehe ich in dieser laufenden Kampagne nicht wirklich viele politische Diskussionen als solche stattfinden. Es heißt nur, wir müssen Netanyahu loswerden. Netanyahu ist schlecht. Netanyahu ist schlecht. Und das mag man denken. Unter uns gesagt, ich neige auch dazu, aber ich denke, es wäre sinnvoll, den Leuten zu sagen, warum man ihn für schlecht hält und was man anders machen würde. Und weil alles so sehr auf Netanyahu zugeschnitten ist und die Welt dazu neigt, die Dinge zu personalisieren, denn ich glaube, die meisten Medien weltweit fänden die interne israelische Politik für einen CNN-Zuschauer oder einen Fox News-Zuschauer oder so ähnlich wohl nicht sonderlich interessant. Es ist nicht so, wissen Sie, es ist nicht so interessant, was innenpolitisch in Israel passiert. Die Leute interessieren sich für den Gazakrieg, Libanon, Iran, was auch immer. Und Netanyahu ist zum Gesicht davon geworden. Und deshalb ist seine Personalisierung interessant. Aber intern betrachtet, schadet das meiner Meinung nach der gesamten Debatte
hier sehr. Man ist auch nicht wirklich in der Lage, Koalitionen zu spezifischen, wichtigen Themen zu bilden. Daher ist das eigentlich sehr traurig, denn im Grunde steckt alles fest, was eine sachpolitische Diskussion angeht. Und die findet so gar nicht statt.
Wünschen sich die israelischen Wählerinnen und Wähler einen Regierungswechsel?
Das werden wir sehen. Nun, das ist interessant. In den meisten Umfragen, ja, überwältigend. Doch viele werden weiterhin die Parteien wählen, die die aktuelle Koalition bilden. Das ist auch der Grund, warum Netanyahu im letzten Monat plötzlich begann, anders zu reden. Er gab eine Pressekonferenz über den Iran, die sich also um diesen Waffenstillstand mit dem Iran drehte. Es gab eine Menge, Sie wissen schon, Kritik daran. Es ist in Israel unpopulär. Israelis dachten, Amerika und Israel hätten weitermachen sollen. Wir werden wohl weitermachen, da der Iran uns keine Wahl lässt. Doch auf dieser Pressekonferenz wurde er zur Wahl befragt. Und er sagte, er werde alles in seiner Macht Stehende tun, um eine, Zitat, breite Koalition zu bilden. Was genau eine breite Koalition bedeuten sollte, verriet er jedoch nie. Und ich glaube, das bedeutet nichts. Es bedeutet, dass er weitermachen wird wie bisher. Aber er denkt, es klingt für die Israelis besser, weil sie etwas Einigenderes wollen. Was er nach der Wahl tun wird, ist wahrscheinlich dasselbe, was er bisher getan hat. Aber er weiß, dass die Israelis das wollen. Die Israelis, sogar die meisten Wähler der Koalition, wollen eine weniger sektiererische Koalition, mehr Meinungsvielfalt. Sie wollen, dass Teile der Mitte Teil der Koalition sind. Das ist, glaube ich, schon lange der Fall. Die Basis des Likud, also die zahlenden Mitglieder des Likud, sind damit wahrscheinlich nicht einverstanden. Aber die allgemeine Wählerschaft des rechten Blocks, das heißt die Bevölkerung, die für rechte Parteien stimmt, äußert in sämtlichen Umfragen den Wunsch nach etwas Verbindenderem und Einigenderem. Die Frage ist nur wieder, die andere Seite will sich nicht mit Netanyahu zusammentun. Netanyahu traut der Gegenseite nicht. Er glaubt, sie wollen ihn stürzen. Es ist alles ein Trick. Er ist da sehr paranoid. Das sagt er auch ziemlich deutlich. Also, wir werden sehen. Die Fronten sind klar gezogen. Wahrscheinlich wird es einige Parteien in der Mitte geben, die noch unbekannt sind. Wie gesagt, das wäre ein entscheidender Wendepunkt, wenn sie es ins Parlament schaffen und dann verhandeln und so weiter könnten.
Übrigens, rein spieltheoretisch, denken Sie mal drüber nach. Es geht um Koalitionen. Hat keine Seite 61 Stimmen und braucht dich, bist du mit 4 Sitzen stärker als die größeren Parteien, weil dich jeder braucht und du beide Seiten nutzen kannst. Das ist in Israels Politik seit langem der Fall. Wenn eine Partei ins Parlament kommt und erklärt, wir sind niemandem verpflichtet, wir gehen mit der Seite, die unsere Forderungen erfüllt. Wenn diese Partei sagt, wir senken Steuern für die Mittelschicht, die zur Armee geht und arbeitet, und geben den Ultraorthodoxen kein Geld mehr, die nicht arbeiten und nicht zur Armee gehen. Und wir wollen ein Gesetz, das sie wie unsere Kinder zum Militär zwingt und dergleichen mehr. Gäbe es ohne sie keine Koalition, so lebten die in einer anderen Welt als jetzt. Doch wir müssen dahin gelangen, daher weiß ich nicht, was geschehen wird.
Wir haben das Thema nur kurz angerissen. Doch wie wichtig sind die kleineren Parteien wie die arabischen und ultraorthodoxen Fraktionen für die Koalitionsbildung nach der Wahl?
Sie sind wirklich sehr wichtig. Zuallererst werden wir rhetorisch darüber sprechen, was dies bei der Wahl bedeutet. Die Ultraorthodoxen sind also seit 1977 fester Bestandteil von Regierungskoalitionen und spielen eine wichtige Rolle. Bis 77 waren sie es nicht. Sie waren in der Gründungskoalition, aber danach nicht. 77 gewinnt der Likud zum ersten Mal mit Menachem Begin. Und das Erste, was er sofort tut, ist sich an die ultraorthodoxen Parteien zu wenden und zu sagen, kommt in meine Koalition. Was seither geschieht, sind Subventionen ohne Ende. Und da die Demografie wächst, sind sie die am schnellsten wachsende demografische Gruppe der Welt. Auf der ganzen Welt, nicht nur in Israel, nicht nur in Europa, sondern auf der ganzen Welt. Mehr als in afrikanischen Ländern. Wenn man nur die Ultraorthodoxen in Israel betrachtet, dann liegt die demografische Wachstumsgeschwindigkeit, die Geburtenrate, bei etwa 8 Babys pro Familie. Sie verdoppeln sich also zum jetzigen Zeitpunkt alle 10 Jahre. Als ich im Jahr 2006 nach Israel kam, gab es dort, so meine ich, ca. 700.000 Ultraorthodoxe. Jetzt sind es 1,2 Millionen. Das ist beispiellos. Und das schlägt sich natürlich einerseits in Wählerstimmen nieder, aber andererseits auch ganz klar in bares Geld um. Und das war die große Herausforderung, die ich in Bezug auf die internen Aspekte sehe. Das ist nicht nachhaltig. Netanyahu hat sie also auch in all seine Regierungen geholt. Er hat ihre Sozialleistungen niemals angetastet und sie leisten auch keinen Militärdienst. In der nicht ultraorthodoxen israelischen Gesellschaft gibt es viel Unmut, aber nicht nur Unmut. Ich denke, und das wissen wir, es herrscht auch große Furcht, denn Israel begann einst als etwas Bestimmtes und die Demografie verwandelt es nun in etwas völlig anderes. Religiöser, eher eine theokratische Denkweise, weniger ein kapitalistisches System, da sie weder studieren noch arbeiten. Die Steuerbasis schrumpft also und weniger Menschen zahlen Steuern, während immer mehr Menschen staatliche Leistungen beziehen. Das hat die nicht ultraorthodoxe Bevölkerung wütend und ängstlich gemacht. Das ist eine sehr gute treibende Kraft, um zur Wahl zu gehen. Viele Parteien, die gegen Netanyahu antreten, werden also sagen, wählt uns. Wir werden nicht mit ihnen verhandeln. Wir streichen alle Leistungen, schicken sie zum Militär. Das motiviert. Netanyahu wird sagen, ihr seid Antisemiten. Das ist. Es ist etwas komisch. Er wird sagen, ihr hasst religiöse Juden? Wählt mich. Ich werde dafür sorgen, dass alles gut geht. Vertraut mir. Das ist die eine Sache. Die arabische Partei war nie Teil der Koalition. Es gibt etwa 1 Million Araber in Israel, 1 bis 200.000, der Größe her wie die Ultraorthodoxen. Ihre Erwerbsquote ist viel höher, sie sind gebildeter. Aber sie waren bis zur letzten Koalition kein Teil davon. Der Grund dafür ist nicht unbedingt Rassismus, wohlgemerkt. Sie erkennen Israel nicht als jüdischen Staat an, sie sind keine Zionisten. Und das hat dazu geführt, dass viele Menschen sagen, wir wollen keine Parteien, die sich offen mit unseren Feinden identifizieren. Wir wollen keine Parteien, die unsere Feinde unterstützen oder ihnen gar beistehen. Wir hatten buchstäblich arabische Abgeordnete in der Knesset, die, wissen Sie, zu Terroristen ins Gefängnis gingen und Telefone hineinschmuggelten. Wir hatten Azmi Bishara, der buchstäblich aus Israel fliehen musste und jetzt in Katar lebt.
Er war der Parteiführer von Balat und gab zum Beispiel Staatsgeheimnisse an die Hisbollah weiter, wenn ich mich richtig erinnere. Er floh, um nicht gefasst zu werden. Solches gab's. Und dann, in der letzten Regierung, ist Ra'am, die Partei der Muslimbruderschaft, der Koalition beigetreten. Die erste arabische Partei überhaupt, die einer Koalition beitrat. Sie weigerten sich, Minister in der Regierung zu sein, da es immer noch ein Tabu ist. Doch sie waren in der Lage, die israelische Politik zu beeinflussen und Gelder für ihre Gemeinschaft zu erhalten. Ihr Anführer Mansour Abbas sagte, ich bin. Ich glaube, wir reden viel über ideologische Themen. Doch letztlich wollen wir Sicherheit und Arbeitsplätze haben. Unsere Leute wollen gut leben. Er hat recht. Ein sehr mutiger Politiker. Das fand ich wirklich gut. Denn auch wenn es Probleme gab und einige seiner Parteimitglieder sehr israelfeindlich sind oder gegen den Staat eingestellt sind, so waren sie doch dabei und konnten verhandeln und sich beteiligen. Doch dann geschieht der 7. Oktober. Und schlagartig ist all das umsonst. Denn selbst Mansour Abbas wurde zum Beispiel erst gestern noch interviewt. Er sagte, ich distanziere mich, bin ganz klar gegen die Angriffe. Aber er wollte sich nicht dazu herablassen, wirklich schlechte Dinge über die Hamas zu äußern. Er weigerte sich zu sagen, dass die Hamas eine Terrororganisation ist und all das. Also selbst die moderate arabische Partei, die in der letzten Koalition war, weigert sich, so weit zu gehen. Das bringt uns zu Netanjahus Aussage, die Gegenseite hätte keine Koalition ohne Araber. Das ist also der. Beide Seiten werden ihre schwächste Stelle ausnutzen, nämlich diese beiden konfessionellen Parteien. Die konfessionellen, Parteien, um die jeweils andere Seite zu verdrängen. Okay, dann findet die Wahl statt und, wie gesagt, die Ultraorthodoxen werden in Netanjahus Block sein. Wenn er 61 Sitze mit der ultraorthodoxen Partei hat, geht es weiter wie bisher. Wenn der andere Block jedoch, und das ist meiner Meinung nach viel wahrscheinlicher, eine Mehrheit erlangt, aber die 61 Sitze nicht erreicht, dann werden die arabischen Parteien mit Sicherheit dabei sein. Und die Frage ist, ob sie es moralisch, wissen Sie, verkraften können, dass die arabischen Parteien sich ihnen anschließen oder einige der arabischen Parteien, oder auch nur zwei Abgeordnete der arabischen Parteien oder sogar von außen mitstimmen, ohne offiziell Teil der Koalition zu sein. Das sind alles Fragen, die wir nicht kennen. Und das sind alles Fragen, bei denen es am Ende eine moralische Entscheidung ist, ob es einem wichtiger ist, Netanjahu loszuwerden und den Kurs des Landes zu ändern, als Abgeordneten Legitimität und Macht zu geben, die man für moralisch falsch hält. Oder ob sie der Meinung sind, dass es derart ungeheuerlich ist, moralisch verwerflichen oder, sagen wir mal, bankrotten Mitgliedern Macht zu verleihen, dass sie es immer noch in Kauf nehmen können, dass Netanjahu an der Macht bleibt. Im Grunde stehen wir genau hier. Wir sollten erwähnen, die anderen arabischen Parteien, nicht die Muslimbruderpartei von Ra'am, über die wir sprachen, sind sehr palästinenserzentriert. Eine dieser Parteien wird von Ahmad Tibi geleitet, einem, nebenbei bemerkt, Gynäkologen. In seinem Berufsleben war er jedoch einst Arafats höchster Berater, weshalb er stark palästinensisch ausgerichtet ist. Die anderen Parteien hingegen sind panarabische Nationalisten. Sie glauben an. Ich glaube, sie glauben nicht wirklich an den Staat Israel als zionistischen Staat und all diese Dinge. Es ist also sehr schwer für Parteien, die behaupten, wir sind sehr patriotisch. Nehmen wir die rechten Parteien im Anti-Netanjahu-Block wie Avigdor Liebermanns, Israel Beiteinu, Bennett und all diese anderen Leute. Es ist für sie schwer, glaubwürdig zu sagen, wir werden uns mit Leuten zusammensetzen, die so denken. Das ist einfach nicht haltbar. Wir werden sehen. Aber ja, das sind zwei der Schlüsselfaktoren, um zu verstehen, wohin die Reise geht. Netanjahu betet, dass die arabischen Parteien eine hohe Anzahl von Sitzen erhalten, denn das stellt die ganze Situation in Frage und macht sie, wie gesagt, viel akzentuierter.
Die Wahl findet jetzt statt. Vor dem Hintergrund eines Krieges mit dem Iran, mit dem Trauma von Geiselnahmen und Sicherheitsängsten, wie Sie es bereits erwähnt haben. Aber es geht auch um das weitere regionale Umfeld, die Hisbollah, den Golf, die Rolle der Vereinigten Staaten. Wie wirkt sich das auf die Wahl aus?
Früher war es in Israel so, dass wir ausschließlich über Sicherheit sprachen. Wir konnten im Grunde über nichts anderes als Sicherheit reden, wodurch andere Themen in den Hintergrund traten. Aber es ist interessant, dass wir nach dem 7. Oktober, dem größten Anschlag, der meiner Meinung nach nicht nur der größte auf Juden seit dem Holocaust war, sondern auch der größte Terroranschlag in der Geschichte Israels, jetzt auch über andere Dinge sprechen, zusätzlich zur Sicherheit. Netanyahu würde es also seltsamerweise lieben, wenn wir nur über Sicherheit sprechen. Das ist seine Kampagne. Sein Wahlkampf wird sich darauf konzentrieren, die Araber und damit die Sicherheit zu verknüpfen. Ihre Basis, die anderen Parteien, der andere Block, können keine Koalition bilden ohne jene Parteien, die unsere Feinde, die Araber, unterstützen. Und sie werden einen palästinensischen Staat errichten, der die Hamas zu uns bringen wird. Genau hier, wo ich bin, sozusagen. Das ist also sein großer Trumpf. Die anderen Parteien werden zweifellos den 7. Oktober und all die damit einhergehenden Ereignisse für sich nutzen. Aber es gibt dann noch andere wichtige Themen, zum Beispiel die Frage der Ultraorthodoxen, welche ganz klar im Zentrum der öffentlichen Aufmerksamkeit stehen wird. Und das ist bereits jetzt der Fall. Das erkennen wir an den Anzeigen so ziemlich aller Parteien, die sich Netanjahus Block widersetzen. Die Tatsache, dass, wie gesagt, der demografische Anstieg der Ultraorthodoxen unverhältnismäßig ist, plus die Tatsache, dass sie nicht in gleichem Maße arbeiten, plus die Tatsache, dass sie mehr staatliche Leistungen beziehen als jede andere Gruppe und das wächst, plus die Tatsache, dass sie nicht zur Armee gehen. Ich habe Freunde. Ich nehme mich nur als Beispiel. Ich war hier bei der Infanterie, aber ich habe eine Augenkrankheit. Also wurde ich ausgemustert. Aber Freunde von mir haben in den letzten 2 Jahren 300, 400 Tage Reservediensten geleistet. Das sind Menschen, die Frauen und Kinder haben. Ihre Ehen sind darüber hinaus zerstört worden. Einige von ihnen mussten ihre Geschäfte schließen, da sie nicht bei ihrer Familie, ihren Kindern und ihren Ehefrauen sein konnten, um ihr Geschäft zu unterstützen und am Laufen zu halten. Einige von ihnen sind natürlich gestorben. Einige wurden verstümmelt, ohne Beine und Füße, ohne Hände, Entschuldigung. Und gleichzeitig haben wir eine ganze Bevölkerungsgruppe, die all das überhaupt nicht erfahren hat. Sie hat nicht nur nichts davon erlitten, die Leute, die hingehen, sterben und all diese Dinge tun, zahlen Steuern, die an sie gehen. Das ist also zuallererst in keiner Weise nachhaltig und darüber hinaus absolut ungerecht. Und die Menschen, die all das durchleiden, unermüdlich arbeiten und ihr Leben für unser Land opfern, sind zutiefst frustriert und wütend. Und wie wir schon sagten, eine wütende Wählerschaft ist eine starke, treibende Kraft. Und das wird das Hauptthema sein. Netanyahu gibt dem Legitimität. Diese Politik hat er fortgeführt. Nach dem 7. Oktober dachten die Menschen, die Ultraorthodoxen würden endlich begreifen, dass wir sie brauchen. Wir brauchen sie, damit sie Steuern zahlen und der Armee beitreten. Das Militär selbst gibt an, dass uns etwa 10.000 Soldaten fehlen, um die aktuellen Kriege vollständig zu führen und erfolgreich abzuschließen, was für unseren Erfolg entscheidend ist. Die Armee musste die Dauer des Wehrdienstes, also die Anzahl der Jahre, die Soldaten ableisten müssen, wenn sie eingezogen werden, verlängern. Es waren mal 2,5 Jahre für Kämpfer. Nun sind es 2 Jahre und 8 Monate. Das wurde kürzlich bekannt, da es an Soldaten mangelt. Wenn das also passiert und Sie sind die Mutter eines Soldaten, dann sehen Sie das als weiteres Beispiel. Sie fragen sich, was passiert? Warum zahle ich so viel Steuern? Warum darf ich meinen Sohn nicht sehen? Er ist schon so lange in Gaza, während diese Leute hier einfach herumspazieren und das Leben genießen. Nun, so empfindet sie es eben, diese Ungerechtigkeit. Ob sie Spaß haben, sei dahingestellt. Aber es macht mehr Spaß, nicht sterben und in der Hitze mit einer Waffe Wache stehen zu müssen. Das ist also die treibende Kraft. Es ist sehr unterschiedlich. Früher war es immer im Hinterkopf, aber da beide Seiten bereit waren, in Koalitionen mit den Ultraorthodoxen zusammenzuarbeiten, bewirkte es nie einen tatsächlichen politischen Machtwechsel. Das wird jetzt eines der Hauptthemen. Eine interessante soziale Dynamik. Gerade nach dem 7. Oktober. Man sollte meinen, dass dieses Trauma, wie Sie es bereits ausgedrückt haben, wirklich dazu führen würde, dass, ich meine, ich war mir sicher. Wenn Sie mich ein Jahr nach dem 7. Oktober gefragt hätten, wie die Natur des Wahlkampfs und der Wahlen in ein paar Jahren aussehen würde, ich hätte gesagt, wir würden Unmengen von Videos vom 7. Oktober sehen mit dem Tenor, Bibi ist dafür verantwortlich. Oder man kann nicht jemanden wählen, der am Ruder war, als das passierte. Davon gibt es fast nichts.
Es ist erstaunlich.
Also, in Deutschland und ganz Europa nimmt der Antisemitismus besorgniserregend zu. Er ist so hoch wie nie zuvor seitdem. Ich weiß nicht.
Mist, ihr hattet den Holocaust.
Seit langer Zeit, oder? Seit dem Holocaust, wahrscheinlich. Es ist verrückt, auch dieses Jahr. Und manche diskutieren darüber, ob ein Regierungswechsel in Israel möglicherweise auch eine Änderung der ursprünglichen Haltung Israels bedeuten könnte. Glauben Sie, das ist möglich? Oder wird es? Sodass der Antisemitismus etwas zurückgeht, damit die Leute nicht...
Sie meinen, wenn die Regierung wechselt und Netanyahu weg ist, würde man Juden weniger hassen? Ich bin da sehr skeptisch. Ich meine, ich. Netanyahu, ich habe seine Partei nicht gewählt, um ehrlich zu sein. Keine Partei der Koalition. Aber ich muss sagen, ich finde das sehr zweifelhaft und ich... Amerikanisch-jüdische Freunde sagen mir, wird Netanyahu abgewählt, ist alles in Ordnung. Die Demokratische Partei wird plötzlich hassen sie Juden nicht mehr. Das ist lächerlich. Ich meine, bei all seinen es gibt ein Problem mit Teilen der Koalition, die legitim verrückt sind. Ich meine, Ben-Gvir zum Beispiel, und ich habe viel gegen ihn geschrieben. Ich komme politisch von rechts, in Israel. Ich habe jahrelang rechte Parteien gewählt, ausgenommen die letzten Wahlen, weil ich fand, dass Netanyahu ideologisch nicht ausreichend rechts war. Ich fand, er war nicht. Es war alles. Darauf kann ich eingehen, aber ich wählte ihn nicht, weil ich links bin, um es so zu sagen. Und ich kann die Ben-Gvir-Erscheinung in Bezug auf die eigentlichen Ursachen, warum sie so beliebt ist, beim besten Willen nicht verstehen. Der Grund, warum Ben-Gvir beispielsweise, wenn Sie sich noch an die Flottille von vor etwa anderthalb Monaten erinnern, die ankam, und er dann dieses Video drehte, in dem er sich über sie lustig machte, während sie festgehalten wurden. Und er tat dies. Entschuldigung, mein Hals schmerzt. Er machte all das, und das wurde zu einem internationalen Zwischenfall. Länder in Europa riefen also die israelischen Botschafter an und all das, was dazugehörte. Also, und ich denke, hilft das? Offensichtlich nicht. Ist das übrigens eine ernste Sache? Ich denke nicht. Ich glaube, Fakt ist, dass er im Moment nicht wirklich in der Lage ist, irgendetwas zu tun. Eve, das Einzige, was er tatsächlich bewirken kann, sind Posts in sozialen Medien. Genau solche. Das ist alles, was er tun kann. Hilft es? Nein. Ich denke, es schadet am Rande. Manche sehen es und denken, oh mein Gott. Egal. Doch dieser Hass... Und ich finde, es ist unverantwortlich, dass Netanyahu ihn in die Regierung holte. Ich halte das für unverantwortlich, weil es nicht hilft, besonders in einer Zeit wie dieser. Es gibt absolut keinen Grund, warum solche Leute in Machtpositionen sein sollten. Insbesondere da er... Der Grund, warum er diese Videos macht, ist, dass er denkt, sie helfen ihm bei den Wahlen. Das ist es, was seine Basis mag. Das ist also eine traurige Sache für Israel. Aber glaube ich, dass es genug Wähler gibt, um das zu unterstützen? Mehrheit? Nein. Immer noch eine kleine Partei? Nein. Aber seine Partei wächst und da ich wäre. Ich mache mir Sorgen, denn dahinter steckt keine Ideologie außer Hass und es gibt da keine wirkliche. Es ist nichts, was irgendetwas Produktives aufbaut. Glaube ich aber, dass das Naftali Bennetts Meinung ändern wird? Der ist ja noch immer gegen einen Palästinenserstaat. Immer noch der. Der, der gestern behauptet hat, Katar sei unser Feind, etwas, das Netanyahu bisher zu äußern verweigerte, und der sich sogar weigert, Westjordanland überhaupt auszusprechen. Er sagte es einmal und entschuldigte sich. Er nennt es Judäa und Samaria, wie ich auch. Aber er ist kein Linker, der Netanyahus Haltung 100% ändern würde. Avigdor Lieberman, der zum Beispiel in der Vergangenheit die Ermordung und die Bombardierung Ägyptens gefordert hat, wer auch immer er sein mag, derjenige, der... Er ist sehr radikal, lebt selbst in Judäa und Samaria. Also, nein, ich glaube das wirklich nicht. Ich glaube das nicht. Ich meine, wenn Sie Israel nach dem 7. Oktober hassen und denken, dass die von der israelischen Regierung in Gaza ergriffene Politik ausschließlich von der israelischen Regierung getragen wird, dann irren Sie sich gewaltig. Die gesamte israelische Bevölkerung unterstützte das grundlegende Vorgehen der Regierung in dieser Hinsicht. Es gab eine Debatte darüber, ob wir erst die Geiseln zurückholen und dann den Krieg fortsetzen sollten und so weiter, aber das war taktisch. Tatsache ist, dass sogar Mitglieder der Linken sagten, wir sollten. Und das war übrigens in dem Gerichtsverfahren, das Südafrika gegen Israel anstrengte. Da wurden viele Zitate angeführt, um die, in Anführungszeichen, Und ich halte das für lächerlich, aber die völkermörderische Absicht zu belegen. Das waren Zitate von linken Politikern, sogar von den extremeren, radikal linken Parteien. Also wird sich nichts ändern. In der israelischen Gesellschaft sind nach dem 7. Oktober über 70% der israelischen Juden gegen die Zwei-Staaten-Lösung. Die meisten Israelis befürworten die Siedlungen im Westjordanland und das zu Recht. Sie sehen Palästinenser nicht als Partner und meinen, man sollte internationalem Druck nicht nachgeben. Ich glaube nicht, dass es dazu kommt. Dann sind die Europäer wieder wütend auf uns. Es könnte kurz stoppen. Dann sehen Sie, nichts hat sich wirklich geändert.
Ja, stimme zu. Letzte Frage. Welche drei realistischsten Szenarien sehen Sie nach der Wahl?
Welche Art von Regierung wäre das dann? Vielleicht. Also, es gibt einen Joker, über den man, denke ich, realistisch sprechen sollte. Nämlich, dass Avigdor Lieberman Premierminister wird. Wenn Sie sich an die letzte Wahl erinnern, nicht diese, sondern die davor, da hat die Partei von Naftali Bennett 6 Sitze bekommen, was so gut wie nichts ist. Ohne ihn gab es keine Regierung. Er sagte stets, vielleicht mit Bibi. Geh nicht mit Bibi. Und schließlich sagte er, ich stehe zum Anti-Bibi-Block, wenn ihr mich zum Premier macht. Er hatte also die kleinste Partei in der Koalition, war aber der Premierminister. Und Lieberman liegt in den Umfragen jetzt bei etwa 12-13 Sitzen. Er hat sowohl hinter den Kulissen als auch mehrfach öffentlich geäußert, dass er, trotz dieser Wahlergebnisse, der Ansicht ist, der Premierminister sein zu müssen. Die Frage ist also, wenn er wirklich an dieser Position festhält, wird ihm dann einer der anderen Partner sagen, nein, wir gehen lieber in eine Neuwahl oder lassen Bibi Premierminister bleiben. Und das geht nicht? Sagt Bennett das? Er hat keine Autorität. Letztes Mal tat er dasselbe mit weniger Sitzen. Wird Lapid ablehnen? Er ist Bennetts Nummer 2. Eisenkot meint, Netanyahu muss jetzt weg. Es ist moralisch geboten, weil er befürchtet, Lieberman hat weniger Sitze als er. Sie haben sich also gewissermaßen alle in eine Lage manövriert, die Lieberman zu seinem eigenen Vorteil nutzen könnte. Also, ich weiß nicht genau, wie das funktionieren soll, aber es ist definitiv im Gespräch. Ahmed Sigal, einer der, wie ich finde, besten politischen Journalisten Israels, hat im israelischen Fernsehen mehrmals gesagt, dass dies eine realistische Option ist. Das wäre Punkt 1. Ich weiß nicht, ob das realistisch ist. Mal sehen, aber das ist der Joker, der passieren könnte. Realistisch gibt es 3 andere Optionen. Nummer 1, niemand erreicht 61 Sitze. Wir gehen in eine weitere Wahl und danach vielleicht noch in eine. Das ist in der Vergangenheit schon passiert. Und dann? Die andere Möglichkeit ist, dass sie die 61 Sitze ohne die Unterstützung der arabischen Parteien erreichen, also der Anti-Netanyahu-Block. Wir wüssten dann, was passiert, wer auch immer Premierminister wird. Eine weitere Option ist, dass Netanyahu es doch schafft. Es könnte sein, dass wir etwas übersehen, dass die Umfragen einen schüchternen Wähler oder eine hohe Wahlbeteiligung in seinen Gebieten übersehen, die sie nicht erfassen. Die Ultraorthodoxen sind sehr motiviert. Sie machen sich große Sorgen über diese Regierungen, die drohen, an die Macht zu kommen und all das. Eine weitere Option wäre, dass, wenn niemand 60 Sitze erhält, die Araber das Puzzle vervollständigen können, das letzte Teil sind. Und dann sagen die Oppositionsparteien, wir sind bereit, mit einigen arabischen Parteien zusammenzugehen, da Netanyahu zu gefährlich ist. Wir müssen eine Veränderung. Das sind 4 oder 5. Ich weiß nicht mehr, wie viele ich genannt habe, aber das sind die Hauptszenarien. Und nochmal, vieles ist unbekannt, weil wir immer noch... Ich habe früher für eine Parlamentsabgeordnete gearbeitet, die gerade aus der Regierung zurückgetreten ist. Sharon Haskell, die stellvertretende Außenministerin, Nummer 2 im Außenministerium. Und sie hat sofort ihre eigene Partei gegründet. Es gibt also legitimerweise etwa 20 oder 15 solcher Kleinparteien. Der eine, sie, andere gründen eine Partei. Realistisch betrachtet glaube ich, dass sie denkt, sie könnte alleine gewählt werden. Das glaube ich nicht. Ich glaube jedoch, sie meint, durch eine neue Partei Unterstützung zu erhalten, die sie dann nutzen wird, um sich mit anderen Kleinparteien zu verbünden und gemeinsam etwas aufzubauen.
Und all die kleinen Parteien könnten genug Stimmen für den Einzug ins Parlament erhalten. Und jene kleinen Parteien, die dann im Parlament sitzen werden, könnten in ihrer koalitionspolitischen Herangehensweise und Sichtweise der Dinge völlig unterschiedlich sein. Und wir wissen jetzt noch nicht, was sein wird. Aber ich gehe von den Umfragen aus, die wir jetzt haben. Ich denke, die Szenarien, die ich genannt habe, sind die realistischsten.
Mhm. Vielen Dank, Ariel Wortmann, dass Sie bei uns waren und die tiefen, wertvollen Einblicke zur Israel-Wahl geteilt haben. Vielleicht gibt es später ein Update. Ja, wenn Ihnen die Folge gefiel, würden wir uns freuen, wenn Sie unseren und Ariels YouTube-Kanal abonnieren. Teilen Sie den MENA-Talk und diese Folge in sozialen Medien. Für weitere Analysen, Hintergründe und Berichte zu Antisemitismus, Nahost und Weltgeschehen besuchen Sie menawatch.com. Danke und bis zum nächsten Mal.
MENAWATCH, der unabhängige Nahost-Think-Tank. Besuchen Sie auch unsere Website. Dort finden Sie täglich neue aktuelle Berichte und ausführliche, wissenschaftlich fundierte Hintergrundanalysen zur Geschichte und Gegenwart der MENA-Region.
Eine Produktion von MENAWATCH, dem unabhängigen Nahost-Think-Tank. Auf unserer Website finden Sie täglich aktuelle Informationen und Analysen. Besuchen Sie uns.